Wir leben in einem Land, das so ein hohes Bildungsniveau hat, aber trotzdem wissen wir erstaunlich wenig über nachhaltige Ernährung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Food Futurist. Mein Name ist Sophia.
Und ich bin Julia.
Und in der heutigen Folge fliegen wir in einer Vogelperspektive über unser Foodsystem. Was sind die großen Probleme in Bezug auf unsere Ernährung? Wie stehen Verbraucherinnen und Verbraucher zu dem Thema? Und welche Hebel haben wir, um uns nachhaltig zu transformieren?
Und für das spannende Thema haben wir Christine Schäfer bei uns. Sie hat an der Uni Bern Business Administration studiert und ist heute Senior Researcherin und Referentin am Gottlieb-Duttweiler-Institut. Sie analysiert gesellschaftlich, wirtschaftliche und technologische Veränderungen mit dem Schwerpunkt Food, Konsum und Handel. Ihre Themen auf LinkedIn haben Hashtag Futurefood und Hashtag Foodtrends. Darum darf sie als Gästin bei der Food Futurist natürlich auf keinen Fall fehlen. Schön, dass du da bist und ganz herzlich willkommen.
Danke vielmals, es freut mich sehr, dass ich heute da sein darf.
Ja, Sophia hat es schon ganz kurz angesprochen. Was sind die Probleme von unserem heutigen Ernährungssystem?
Hui, also wie viel Zeit haben wir?
Maximal eine Stunde.
Nein, Probleme sind leider sehr vielfältig. Unser Ernährungssystem trägt zu einem guten Viertel von allen Treibhausgasemissionen bei. 50% von der bewohnbaren Fläche wird heute für Ackerland verwendet. Etwa 70% von unserem gewonnenen Frischwasser fließt in die Landwirtschaft. Wir halten Tiere in grossen Massen, müssen sie darum mit Antibiotika behandeln, damit sie nicht krank werden. Wir bauen in Monokulturen an, roden dafür grosse Flächen, zerstören wichtige Ökosysteme und gefährden die Biodiversität. Und außerdem gleichen sich auch unsere globalen Ernährungssysteme an. Also heute liefern nur 3 Pflanzensorten etwa 40% von allen Kalorienmengen. Das birgt ein grosses Klumpenrisiko und unser Ernährungssystem ist darum auch sehr anfällig für externe Schocks wie vom Klimawandel oder auch einen unvorhersehbaren Krieg.
Jetzt sind es ja auch viele Zahlen und erschreckende Fakten, aber wenn wir Menschen im Alltag sind, sind wir auch häufig mit anderen Themen beschäftigt. Sind wir uns dessen bewusst, welche Auswirkungen wir mit unserem Ernährungssystem verursachen oder nicht?
Teilweise ja. Also das Bewusstsein für die Auswirkungen von unserem Konsumverhalten, das steigt. Aber eine repräsentative Konsumentinnenbefragung, die wir gemacht haben, hat gezeigt, dass unser Wissen über nachhaltige Ernährung hier in der Schweiz erstaunlich tief ist. Und das hat uns sehr überrascht, weil wir ja eigentlich sehr ein hohes Bildungsniveau haben.
Kann man das begründen, wieso das in der Schweiz so tiefes Wissen da ist?
Es ist schwierig, zum wirklich begründen, weil schlussendlich alle Informationen sind ja eigentlich da. Wir könnten uns das alles holen. Es ist aber auch unglaublich komplex. Also auch ich, die mich täglich mit dem Ernährungssystem befasse, komme teilweise einfach auch wirklich nicht raus, wenn ich jetzt im Supermarkt stehe. Was ist jetzt die nachhaltige Alternative? Ist jetzt das lokale, aber vielleicht eingelagerte Produkt? Ist das importierte, aber dafür saisonale Produkt? Was soll ich essen? Was ist gesund für mich? Was ist gut für den Planet? Ich glaube, viele Leute sind einfach auch überfordert.
Im Rahmen eures Reports habt ihr ja Konsumentinnen und Konsumenten befragt. Und wir haben ja schon einen Vortrag von dir hören dürfen, wo der Begriff Food Literacy gefallen ist. Was verbirgt sich hinter dem Begriff?
Food Literacy, das bezeichnet das Wissen und auch die Fähigkeit, den Ernährungsalltag können selbstbestimmt, verantwortungsbewusst und genussvoll zu gestalten. Food Literacy bedeutet auch, dass wir die Auswirkungen vom eigenen Konsumverhalten auf unsere Gesundheit, auf die Umwelt und auf die Wirtschaft verstehen und dass wir auch erkennen, dass die Auswirkungen eben nicht gleichmäßig verteilt sind.
Wir haben dich ja eben schon gehört am Symposium, wo Sophia und ich auch schon Erfolg darüber gemacht haben. Also wenn ihr die noch nicht gehört habt, würdet ihr dort eigentlich noch ein bisschen Basisinformationen über den European Food Trend Report erfahren. Aber kannst du noch mal ganz kurz einen Abriss geben, was bei eurem Report, was ihr befragt habt und was rausgekommen ist?
Ja, sehr gerne. Wir haben eine grössere Konsumentenbefragung gemacht, wo ein paar Fragen davon dann auch im Report gelandet sind, wo wir jetzt auch noch an Nachfolgereports am Arbeiten sind. Und wir haben in diese Befragung auch ein kleines Quiz eingebaut, wo wir 5 Wissensfragen zur nachhaltigen Ernährung gestellt haben. Und was eben sehr überraschend war, ist, dass von diesen 5 Fragen gerade mal 17% der befragten Personen haben können 4 oder alle richtig beantworten. Als wir die Studie das erste Mal vorgestellt haben, an einer Fachkonferenz am GDI, habe ich dem Fachpublikum auch 2 von diesen Fragen gestellt. Und sie haben die mehrheitlich können richtig beantworten. Also es gibt da recht einen grossen Gap auch zwischen ExpertInnenwissen und der breiten Allgemeinheit. Beispiel, in einer Frage haben wir wissen, welches Nahrungsmittel hat den grössten ökologischen Fußabdruck. Es hat 4 zur Auswahl gehabt: Bio-Tomaten aus Spanien, die Saisonal-Tomaten aus der Region, Fairtrade-Mango aus Peru und Bio-Rindfleisch aus der Region. Die korrekte Antwort wäre Bio-Rindfleisch, weil tierische Produkte eigentlich immer den höheren Fußabdruck haben als pflanzliche Alternativen, auch wenn sie noch so nachhaltig produziert worden sind. Aber fast die Hälfte der befragten Personen ist davon ausgegangen, dass die importierte Mango aus Südamerika den grössten ökologischen Fußabdruck hat. Dabei macht eben der Transport bei den meisten Food-Kategorien weniger als 10% aus. Es ist also eigentlich viel wichtiger, was man konsumiert, als wo das Produkt herkommt. Aber man sieht, die Menschen setzen sich schon mit dem auseinander. Also sie sehen, Mango kommt von weit her, ist schlecht für den Planeten. Also es ist ihnen bewusst, dass es einen Einfluss gibt, aber sie schätzen die Auswirkungen von ihren Entscheidungen tendenziell falsch ein.
Ganz spannend, dass du das sagst. Wir haben nämlich auch Aufnahmen mit Sabrina Stöckli gemacht, die genau über das Thema forscht, also über die kognitiven Verzerrungen, dass man häufig eigentlich den Einfluss zum Beispiel von Fleisch jetzt ein bisschen beschönigt und denkt, ja, es ist ja nur ein bisschen schlimmer, wie wenn ich jetzt zum Beispiel ein Veggie-Patty in meinem Burger habe. Dabei ist es eigentlich, was hat sie gesagt, 10-mal schlimmer mindestens. Ja. Also die Auswirkung ist 10-mal höher auf die Umwelt.
Genau, und sie hat auch erzählt, dass wir den Transport generell überschätzen. Mhm. Und ich fand es auch interessant, bei dem Vortrag hat man ja auch gemerkt, wo du das Beispiel gebracht hast, dass dann auch das Fachpublikum emotional wurde und gefragt wurde, was das Rind denn für Futter essen würde. Und bei der Tomate wurde jetzt beispielsweise nicht hinterfragt, wie sie mit welchem Wasser gegossen wird, ob mit Meerwasser oder was auch immer. Also da ist eine große emotionale Spannungsfeld dahinter. Habt ihr noch weitere spannende Erkenntnisse in die Richtung finden können?
Wirklich am meisten verblüfft hat uns die tiefe Food Literacy. Wir haben auch vor der Befragung intern recht diskutiert darüber, was echt wirklich dort rauskommt. Es hat ein Lager gegeben, der eben gesagt hat, ja, aber nein, das weiss man doch, es ist ja alles bekannt, man kann sich die Informationen ja holen. Aber das andere Lager, der eben gesagt hat, ja, aber das Thema ist halt auch so komplex, man verliert schnell den Überblick. Was auch spannend war, ist, in mehreren Fragen ist rausgekommen, dass wir beim Essen zuerst auf Gesundheit schauen und dann erst auf die Nachhaltigkeit, wenn überhaupt. Also wir sind heute leider noch recht weit davon entfernt, auch dass Nachhaltigkeit, Gesundheit, Genuss und bezahlbare Preise können Hand in Hand gehen.
Vielleicht haben es ein paar von euch gehört. Wir hatten gerade kurz ein bisschen ein Rauschen im Hintergrund. Aber wir steigen wieder dort ein, wo wir vorher waren. Du hast gerade angesprochen, was so die Prioritäten sind. Kann man das ein bisschen einordnen? Auf was schauen wir als erstes und was ist uns eigentlich ziemlich gleich beim Einkauf?
Ja, wir haben das auch abgefragt, was sind so die Faktoren, die den Menschen am wichtigsten sind bei der Ernährung. Und dort ist herausgekommen, dass es geht zuerst um Geschmack, dann um Gesundheit und dann um den Preis. Umweltthemen interessieren eigentlich kaum. Also Geschmack belegt mit 58% den Spitzenrang, dicht gefolgt von Nährstoffgehalt und Preis mit je 52%. Wir können mehrere Antworten anklicken, darum summiert sich das dann auch auf über 100%. Also schlussendlich kann man sagen, Essen soll fein sein, es soll satt machen und es soll bezahlbar sein. Am Ende der Liste stehen Umweltauswirkungen, Lebensmittelsicherheit und Convenience. Dort muss man aber vielleicht auch noch erwähnen, dass Lebensmittelsicherheit hier in der Schweiz ein Hygienefaktor ist. Also es ist etwas, wo wir uns eigentlich nicht gross darum kümmern. Sie wird vorausgesetzt und wird erst an Bedeutung gewinnen, wenn sie eben nicht mehr gegeben ist. Also beispielsweise, wenn man einen Joghurt findet im Kühlschrank, wo das Haltbarkeitsdatum überschritten hat, dann machen wir uns Gedanken, ist das noch sicher zum Essen. Oder wenn wir irgendwie in der Ferien sind, vor dem Salatbuffet stehen irgendwo im Süden und uns dann überlegen, so, ja, kann ich jetzt den Salat essen und morgen gleich noch am Strand sein oder verbringe ich dann einfach den Tag im Badzimmer?
Da habe ich gestern witzigerweise einen lustigen Artikel gelesen, wo eine Maus in einem Fertigsalat gefunden wurde. Ja, da habe ich dann auch gedacht, Das ist heftig. Aber natürlich, genau, aber natürlich die Ausnahme in der Schweiz. Wenn ihr so Befragungen macht, frage ich mich immer, auch wieder einen Wink zurück zu dieser Food Literacy, stimmt es überhaupt, wie die Leute sich einschätzen? Weil das jetzt Convenience zum Beispiel auf eins der letzten Ränge ist, verwundert mich doch sehr stark, wenn man durch den Supermarkt läuft und einem eigentlich nur Convenience-Lebensmittel begegnen. Mhm. Wie geht ihr mit sowas um und reportet ihr auch über solche Biases?
Ja, also es ist sehr ein wichtiges Thema und auch eben eine grosse Limitierung von diesen Ergebnissen natürlich. Wir sind jetzt auch eben an so einem Folgereport dran, wo es auch um den sogenannten Intention-Behavior-Gap geht. Also was nehmen sich die Leute eigentlich vor, wie schätzen sie sich selber ein und wie sehr gelingt es ihnen denn überhaupt auch, ihre Vorsätze umzusetzen. Und nur weil jetzt Convenience ganz am Ende dieser Liste steht, heisst es ja nicht, dass es den Leuten nicht wichtiger ist, aber es ist ihnen halt weniger wichtig als der Geschmack, der Preis und der Nährstoffgehalt. Oder zumindest würden sie sich gerne so einschätzen, dass ihnen Convenience weniger wichtig ist. Und in diesen Antworten sagt man natürlich schon auch, so ein bisschen, was ist mir wirklich wichtig, wie will ich mich selber ja auch sehen. Und was heisst denn das jetzt über mich, wenn ich sage, Convenience ist mir am wichtigsten? Das muss man natürlich schon immer mit einer gewissen Vorsicht betrachten.
Abschliessend, was habt ihr für Schlüsse aus der Befragung gezogen?
Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, dass wir uns ändern müssen, unser Essverhalten, aber auch, wie wir uns über Nahrungsmittel informieren. Schlussendlich eben, wir leben in einem Land, das so ein hohes Bildungsniveau hat, aber trotzdem wissen wir erstaunlich wenig über nachhaltige Ernährung. Die könnte man sicher auch schon im Kindesalter ansetzen, dass man dort schon Aufklärung betreibt, den Kindern auch einen guten, gesunden, nachhaltigen Umgang mit den Lebensmitteln beibringt. Weil, wenn wir das nicht machen, dann der Weg zu einem nachhaltigen Ernährungssystem ist heute noch sehr, sehr lang. Und wenn wir nichts machen, dann bleibt er lang, beziehungsweise wir werden ihn nie erreichen. Aber um ein bisschen auf einer positiveren Note aufzuhören, es gibt ganz, ganz viele Chancen im Ernährungssystem, wo wir uns darauf fokussieren können. Und sowohl Unternehmen als auch Konsumentinnen und Politik können davon profitieren, wenn wir neue Wege gehen. Weil eben das Ernährungssystem der Zukunft ist reich an neuen Chancen. Und zwar für alle Beteiligten.
Und wie wir unsere Chancen nützen können und was wir Praktisches in unserem Alltag tun können für ein nachhaltigeres Ernährungssystem, dazu sprechen wir im zweiten Teil der Folge.
Genau. Danke vielmals für den spannenden Einblick und bis zum zweiten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Danke
bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss. Der Podcast ist produziert von Food World. Skript und Recherche Sophia Graubner und Julia Zumstein.